redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und von DLF Nova zugeschaltet aus Köln, Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße in die Runde.
Heute gibt's wieder aufs Maul. Es geht um eine berühmte Schlacht und die Schlacht von Tours und Poitiers. Was haben denn Tours und Poitiers für einen Streit miteinander gehabt, dass sie aufeinander losgegangen sind?
Genau, der Herr
und wie hießen die mit Vornamen?
Genau, der Herr Tours und der Herr Poitiers, das waren übelste Konsorten, die sich ordentlich aus Maul geschlagen haben. Die Wahrheit ist, es handelt sich um eine Römerstraße zwischen den beiden Städten Tours und Poitiers in Frankreich. Mhm. Wir sind im Jahr 732. Es geht ein Heer der Franken, stellt sich einem Heer der Mauren oder der Muslime gegenüber, die von Spanien kommend Richtung, ich sag einfach mal, Zentraleuropa marschieren und dabei brandschatzen und plündern, unter anderem eben auch, was die Christenmenschen der damaligen Zeit enorm erregt hat, eine Kirche des heiligen Martin. Das war einer der wichtigsten Heiligen zu seiner Zeit.
Und St. Martin mit dem Martinszug?
Nein, okay. Aber also der heilige Martin, der dort verehrt wurde, dessen Kirche wurde also gebrandschatzt von den Muslimen und es war allgemeine Aufregung in der Christenheit.
Kurze Zwischenfrage, der Islam war aber zu dem Zeitpunkt 732 noch sehr jung, oder?
Der war sehr, sehr jung, der war ungefähr 100 Jahre alt und er war aber sehr stark expandiert in dieser
Zeit. Ich wollte gerade sagen, und so weit im Norden dann schon, ja.
Krass. Und der ist ja, wir haben da glaube ich auch schon mal drüber geredet, 711, also ein paar Jahre vorher, sind ein paar sehr tapfere Muslime übergesetzt bei Gibraltar von Afrika aus und haben sich dann in Gibraltar in Südspanien sozusagen mit den Westgoten herumgeschlagen. Da war diese wunderbare Geschichte, wo der Anführer Muslime festgestellt hat, also die waren gerade übergesetzt, dann kamen kampferprobte, große, starke Westgoten an, haben die alle Schiss gekriegt und dann hat er gesagt, also so, Leute hier Schiss geben, geht nicht. Also wir müssen hier jetzt kämpfen. Und dann haben die so, nee, wir wollen lieber wieder zurück. Guck dir die mal an, die sind viel besser ausgerüstet. Und dann hat der, weißt du, was der dann gemacht hat? Der hat kurzerhand die Schiffe versenkt, da konnten sie nicht zurück, da mussten sie kämpfen. Also das ist der erste große Motivator in der Geschichte. Die haben dann auch tatsächlich gewonnen, weil sie eben nicht anders konnten. Und dann sind sie weitergezogen Richtung Frankreich, also so durch Spanien hindurch und haben weite Teile Spaniens auch tatsächlich besetzt und sie haben also auch sich mit den dort lebenden Fürsten irgendwie arrangiert. Manche haben sie in Abhängigkeit gebracht gegen Tributzahlungen, haben sie dann in Ruhe gelassen und auch geschützt teilweise. Und da gab es natürlich auch Theater und Konflikte und alle möglichen Dinge, die also sich dazugetragen haben, sodass man nicht so ganz genau weiß, warum sie denn jetzt eigentlich Richtung Zentraleuropa marschiert sind. Es könnte sein, dass sie einfach eine Strafexpedition machen wollten, dass sie möglicherweise nur in Anführungsstrichen plündern wollten, um irgendwelche Beute zu machen. Es kann aber auch sein, dass sie sich gegen Eubo von Aquitanien richteten. Das war jemand, der also so in der zweiten Reihe als Gegner in Anführungsstrichen in Frage kam.
Eubo von Aquitanien,
nie gehört. Eubo von Aquitanien, genau.
Es ist jetzt nicht unbedingt einen großen Fußabdruck hinterlassen in der Geschichte Europas.
Nein, okay. Aber er ist immerhin zu dieser Zeit einer der bedeutenden Fürsten in Aquitanien. Und er sieht also sozusagen, dass die jetzt alle kommen und dass er jener ist, der sich also gegen sie stellen soll, weil sie also auf ihn zulaufen sozusagen. Und dann geht er Hilfe suchen zu Karl Martell. Und Karl Martell ist zu der Zeit Hausmeier der Franken.
Hausmeier.
Und das ist jetzt für unsere Ohren etwas ganz Merkwürdiges. Man muss denken, ja, was soll das? Was ist ein Hausmeier? Und wieso geht der Eubo von Aquitanien zu einem Hausmeier, um ein Heer der Franken sozusagen zu erbitten?
Und also hat wahrscheinlich nichts mit der Meierei, der Herstellung von Milchprodukten zu tun.
Nicht so wirklich. Und die Wahrheit ist, dass dieser Hausmeier, ich sag mal, um 730 herum schon eine sehr, sehr wichtige und sehr bedeutende Person war. Im Grunde genommen so etwas wie ein König, ohne tatsächlich König zu sein. Und wir haben natürlich versucht, auch rauszukriegen, also ein bisschen genauer, was der so zu tun hat, und haben dazu gefragt den Andreas Fischer, der hat ein Buch geschrieben über Karl Martell, um den es in dieser Sendung heute natürlich zentral geht. Und der hat uns mal beschrieben, was dieses Hausmeieramt eigentlich alles konnte und was es eben nicht konnte.
Na, zugespitzt könnte man sagen, es ist so eine Art Finanzminister oder vielleicht sogar erster Minister unter einem König. Also es ist immer einem König eben zugeordnet. Der König ernennt den Hausmeier. Das Amt entsteht am Ende des 6. Jahrhunderts. Gibt es also schon eine ganze Weile, als Karl Martell das dann antritt. Und es ist ein Amt, wie der Name schon sagt, in dem das königliche Haus verwaltet wird. Also das heißt, das Königsgut wird von dieser Person verwaltet und diese Person hatte auch die Weisungsbefugnis über das königliche Gefolge. Das Amt wird dann immer weiter ausgebaut in der Macht und wird zum Gegenstand auch adliger Rivalitäten und ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil es eben das Amt ist, mit dem der König unter Kontrolle gehalten werden kann. Also das Amt, von dem aus zwischen den Großen, den Adligen und dem König vermittelt wird.
Also wie jetzt eben gerade das der Andreas Fischer beschrieben hat, ist der Hausmeier tatsächlich eine relativ zentrale Macht in der damaligen Konstellation.
Der Großvezier hinterm Kalifen, ja.
Ja, und sie beschließen im Grunde genommen, also ein Heer zusammenzustellen, ein fränkisches Heer zusammenzustellen und gegen die Muslime anzutreten. Und diese Schlacht findet 732 an der Römerstraße zwischen Tours und Poitiers statt. Mhm. Die ist sagenumwoben. Viele Historiker in der früheren Zeit haben also diese Schlacht als eine Verteidigungsschlacht für das christliche Abendland ausgerufen und haben also gesagt, so Überlegungen angestellt. Also wenn die Schlacht verloren gegangen wäre, dann hätten die ja bis nach Paris gehen können und wären sie auch nach Rom gekommen und hätten dann den Papst abgemurkst. Dann wäre möglicherweise tatsächlich das Papsttum damit beendet gewesen. Dann wären wir möglicherweise tatsächlich keine Christen geworden, sondern wären alle Moslems oder wären noch irgendwas anderes, keine Ahnung. Jedenfalls, das hätte dann schon auch den Weg der Geschichte möglicherweise jedenfalls anders beschreiben können. Und das hat dann eine ganze Zeit lang vorgehalten. Und mittlerweile geht man so ein bisschen davon aus, dass das vermutlich jedenfalls nicht passiert wäre, weil die Muslime gar nicht auf der Suche waren nach neuen Räumen.
Sondern
sie waren tatsächlich wohl auf Rache aus. Weil eben ihnen sozusagen der ein oder andere Fürst eben auch jener Eubo von Aquitanien abfällig geworden ist und sie eben tatsächlich, ich sage einfach mal, ihre Macht demonstrieren wollen. Es spricht übrigens auch so ein bisschen dagegen, dass die Temperaturen und die klimatischen Bedingungen ihnen, die ja aus Afrika kamen, wobei Afrika damals auch völlig andere klimatische Bedingungen hatte als heute, jedenfalls nicht so besonders zugesagt haben. Und das Dritte, was dagegen spricht, ist die muslimische Expansion, die nach Begründung des Islam tatsächlich am Anfang jedenfalls in einem atemberaubenden Tempo vonstatten gegangen ist. Diese muslimische Expansion könnte eben auch schon gestoppt worden sein bei einer sehr viel bedeutenderen Schlacht, nämlich im Jahr 717 und 18 hat ein großes muslimisches Heer probiert, und zwar die des Kalifats der Umayyaden, Konstantinopel zu erobern. Konstantinopel, das muss man sich nochmal in Erinnerung rufen, war damals natürlich noch nicht muslimisch, sondern die oströmische Metropole der Christenheit. Also Konstantinopel war wie Rom das zweite Standbein dieses alten großen Imperium Romanum und hat im Gegensatz zu Westrom, das ist ja 480 ungefähr durch die Germanen im Prinzip übernommen worden, hatte Ostrom weiterhin Bestand gehabt und war eine bedeutende christliche Metropole eben in einer an sich muslimischen Welt. Und die Muslime haben das natürlich auch gesehen und haben gedacht, wir versuchen diese Metropole einzunehmen und sind aber an den dicken Verteidigungsmauern dieser Stadt gescheitert. Das war 717, 718. Und ein Teil dieses Scheiterns war der Verlust oder der wesentlicher Teil der Flotte der Umayyaden, und diese Flotte war einer der Stützen sozusagen, dass sie eben in dieser Gegend der Welt, das ja vom Mittelmeer und vom Marmarameer und von allen vielen Gewässern umgeben war, eben eine Hoheit ausüben konnten. Und insofern war diese verlorene Schlacht vor Konstantinopel möglicherweise viel bedeutender als die ebenfalls verlorene Schlacht von Tours und Poitiers im Jahr 732.
Wofür wollten die sich denn rächen? 732. Für Konstantinopel? Nee.
Nein.
Das ist zu weit weg, ne?
Das ist zu weit weg. Nein, sie hatten Abhängigkeitsverhältnisse geschaffen. Sie hatten Zahlungen vereinbart mit lokalen Fürsten, eben unter anderem mit einem Gesinnungsgenossen und einem Verbündeten von diesem Eubo von Aquitanien, von dem ich jetzt schon mehrfach gesprochen habe. Mhm. Als die dann sich dagegen auflehnten, versuchten sie ihre Herrschaft einfach zu stabilisieren, indem sie sie mit dem Schwert in der Hand dazu gezwungen haben oder versuchten dazu zu zwingen, weiterhin sozusagen an ihrer Seite zu bleiben. Und als das nach der Schlacht von Tours und Poitiers gescheitert war, gab es dann noch ein paar Folgeschlachten. Also die Franken sind dann sozusagen hinter den armen Muslimen her und haben dann also immer noch von hinten sozusagen auf den Kopf gehauen. Aber der Anführer der Muslime ist bei der Schlacht von Tours und Poitiers verstorben. Und insofern waren die so ein bisschen, sage ich jetzt einfach mal, kopflos und nicht mehr sehr mutig und sind dann tatsächlich verschwunden und haben sich von da an hinter die Pyrenäen zurückgezogen. Und hinter den Pyrenäen ist Spanien heute und im Prinzip bis zu einem kleinen Nordrand, oben am Norden, im Norden von Spanien, haben die Muslime eben Spanien bis 1492 weitgehend beherrscht. Also bis zum Ende der berühmten Reconquista, die eben 1492 mit dem letzten Sieg über die Muslime beendet war. Und damit waren alle Muslime wieder aus Spanien vertrieben. Aber die Spuren, die eben diese lange muslimische Herrschaft in Spanien hinterlassen hat, die kann man eben heute noch sehen. Also Alhambra ist eins der vielen Beispiele und da gibt es noch sehr viel mehr.
Viel interessanter finde ich ja Karl Martell. Du hast anderswo ja schon mal gesagt, das ist der Vater von Karl dem Großen.
Nee, der Großvater.
Also der Großvater von Karl dem Großen, also praktisch der Urgroßvater Europas, wenn man so will.
Ja.
Was ist denn aus Eubo, also du weißt schon, also was ist denn nach der Schlacht aus dem geworden? Also wenn Karl Martell sowieso schon die große Nummer war.
Also Karl Martell war nach dieser Schlacht natürlich noch viel größer und wurde von den Geschichtsschreibern jener Zeit als Held Europas gefeiert. Und das ist insofern auch tatsächlich ganz interessant. Selbst wenn man die Schlachtbedeutung selber heute etwas reduzieren muss, im Gegensatz zu, sage ich mal, den Historikern des 19. Jahrhunderts, dann war diese Schlacht doch die jedenfalls bekanntermaßen und von den Chronisten festgehalten, erste Schlacht, in denen sich die Europäer, wie sie geschrieben haben, gegen etwas anderes zur Wehr gesetzt haben. Also die Europenses, so ist das Zitat, jedenfalls in dieser einen Chronik über diese Schlacht, haben sich gegen die Muslime gewehrt und sind dann zurück in ihre Patriae, also ihre Vaterländer gegangen. So, und wenn man jetzt ganz doll will, dann kann man sagen, da ist sozusagen die erste Urwurzel, wo diese Leute, die in Kontinentaleuropa gelebt haben, zum ersten Mal durch eine gemeinsame Bedrohung von außen sich zusammengeschlossen haben, als Europäer bezeichnet wurden und auch so aufgetreten sind, diese Gefahr, von der sie dachten, dass sie alle gleichermaßen betrifft, haben sie gemeinsam widerstanden, sie haben sie in die Flucht geschlagen und haben dann sich wieder zurückgezogen in ihre Heimat. Und das sozusagen ist ein Grundmuster, was sich dann in vielen Fällen im Übrigen sehr oft gegen das, was dann später die Türkengefahr war, wiederholt hat.
War denen das damals auch klar? Also war Karl Martell klar, dass er da was völlig Neues einstiehlt? Nee, das ist tatsächlich nur in der historischen Betrachtung so.
Das ist von einigen, also ist auch nicht von allen, aber es ist von einigen Geschichtsschreibern so beschrieben worden. Für Karl Martell ist das überhaupt kein Kriterium gewesen, tippe ich einfach mal. Weil das Europa oder Zusammenschluss von unterschiedlichen Völkern war in dem riesigen Stile so gar nicht gedacht. Wenn etwas zusammengeschlossen wurde, wie dann im Frankenreich, das ja sehr groß war und sehr viele früher sehr unterschiedliche Stämme mit integriert hat, das war teilweise mit dem Schwert und teilweise mit Zwang und teilweise nur freiwillig. Also, dass man sich sozusagen zusammenschließt und damit eigene Macht abgibt an irgendeinen Oberkönig oder Kaiser oder sowas, das war freiwillig so jedenfalls nicht vorgesehen. Und selbst wenn wir auf seinen Enkel gehen, Karl der Große, der ja als Urvater Europas immer beschrieben wird, dann hat er zum Beispiel mit den Sachsen einen jahrzehntelangen Krieg geführt und dabei hat er sich benommen wie die Axt im Walde. Der hat also Tod oder Teufel ausgerufen und da sind sehr viele Sachsen bei draufgegangen. Und das ist schon ein ziemlich brutaler Vorgang gewesen, der sich dort des Öfteren abgespielt hat. Also man muss sehr vorsichtig sein, wenn man diese Begriffe verwendet. Aber natürlich ist es so, dass Karl Martell eben tatsächlich ein Heer angeführt hat, das aus sehr vielen unterschiedlichen Stämmen bestand, das sich komplett seiner Führung anvertraut hat. Also er war der Obermeister dieser Schlacht.
Wie hat er das hingekriegt? Weiß man das? War der besonders charismatisch oder hat der besonders Kohle gehabt? Oder?
Nein, der war sehr charismatisch und er war eben tatsächlich eine durch diese Hausmeier-Position eine extrem bedeutende Figur damals am Anfang des 8. Jahrhunderts. Mhm. Sein Sohn ist dann der erste König der Franken, nämlich Pippin. Pippin ist der erste fränkische König, dessen Sohn dann Karl der Große ist. Also man kann da schon dran sehen, also er war der Letzte, über dem es noch einen König gegeben hat. Ja, also dann kann man schon die Bedeutung dieser Person sehen. Und er muss ein absoluter Kriegsheld gewesen sein, der also extrem viele Schlachten geschlagen hat und sehr erfolgreich offenbar Militärstrategie betrieben hat und eben etwas ausstrahlte, dass die Leute sagten, also wenn es einer schafft, sich gegen diese Bedrohung zur Wehr zu setzen, dann er. Mhm. Und du musst dir vorstellen, wir leben ja tatsächlich, man kann das mit heutigen Kriterien überhaupt nicht verstehen. Aber wenn, und so war dann die päpstliche Propaganda natürlich, also die kommen hierher und plündern unsere Kirchen. Das war für die Christenmenschen der Horror. Das war richtig der Horror. So, und dann kann man sich ja vorstellen, also es gab keine Schallplatten oder keine CDs oder kein Internet, aber natürlich gab es von Mund zu Mund Propaganda, was da alles Schlimmes passiert ist. Es wurde bei jedem Mal übertrieben. Und wurde immer schlimmer.
Und die Kirche wurde auch, ich denke auch mal, dass die Predigten dann auch letztendlich eine Nachrichtenbörse waren und die Kirchen werden das auch ordentlich ausgeschmückt haben, weil es ja auch unbedingt an deren Machtbasis
so ist
unmittelbar gerüttelt hat. Ne?
Ja. So ist es. Und insofern ist das eben tatsächlich zumindest mal für die, also auf jeden Fall für die Kirche, für den Papst in Rom war das natürlich eine extrem bedeutende Schlacht. Und insofern, egal jetzt, ob es tatsächlich das Ende der muslimischen Expansion darstellt oder ob das schon in Konstantinopel entschieden wurde, aus europäischer Sicht ist das natürlich tatsächlich sehr interessant und sehr wichtig. Wobei die Frage eben, ob wir dann alles kleine Muslime geworden wären, das kann man wirklich mit einem sehr großen Fragezeichen versehen, weil ich glaube, dass zu der Zeit war das Heer oder die Menge der Muslime nicht in der Lage, einen so großen Kontinent tatsächlich komplett zu besetzen und zu organisieren. Mhm. Das wäre wohl vermutlich nicht gegangen. Und ich glaube auch nicht, dass sich über viele Jahrzehnte oder dann vielleicht sogar Jahrhunderte hinweg das Christentum in Europa so leicht wieder hätte verdrängen lassen. Aber dennoch, die Möglichkeit hätte bestanden, sagen wir es mal vorsichtig so.
Jetzt hat der Großvater von Karl dem Großen im Grunde sowas wie einen ersten europäischen Funken geschlagen. Warum hat das nochmal so lange gedauert, bis wir...
Ja,
dann,
das, also, weißt du?
Ja. Also, das hätte ja eigentlich, ich meine, 732, sagen wir mal so, 800, spätestens 800, hätte doch eigentlich es Europa als Einheit geben müssen.
Ja, hat es ja auch. Also, 800 war Karls Kaiserkrönung in Rom. Er war ja römisch.
Zufällig das richtige Datum getroffen.
Ja. Also, Karl war nicht, das muss man nochmal klar sagen, Karl war nicht etwa ein deutscher Kaiser. Ja, sondern Karl war ein römischer Kaiser. Mhm. Und dadurch, dass er römischer Kaiser wurde, übernahm er sozusagen die Funktion eines Augustus, eines römischen Kaisers des Imperium Romanum, des ersten großen supranationalen Staates, der ganz viele kleine Staaten oder kleinere Staaten oder Nationalitäten, würden wir vielleicht heute sagen, in sich vereinigte. Alles durch Kriege gewonnen, nur wenige haben sich dem freiwillig unterstellt. Jedenfalls in der Regel waren es Eroberungen. So, und Karl übernimmt aus einem bestimmten Grund, den will ich jetzt hier nicht erklären, aber jedenfalls, das war für die Franken extrem wichtig, dass eben das römische Imperium nicht untergeht und dass die Nachfolger die Franken sind. Und der hatte nun ein riesiges Reich. Und wenn du das auf der Karte dir anschaust, ist dieses Karlreich aus dem Jahre 800.
Ja.
Ungefähr. Die Gegend Europas, die 1957 in den römischen Verträgen die Europäische Gemeinschaft gegründet hat, nämlich Deutschland und Frankreich, die Benelux-Staaten und Italien. Das war tatsächlich das Kernreich Karls des Großen. Der hat im Osten noch ein bisschen mehr gehabt, aber im Prinzip kann man das vernachlässigen. Und natürlich gab es nicht Österreich und die Schweiz und sowas. Es war so ein bisschen bis heute runter, wo man sagen würde, da ist Kroatien also so ein bisschen noch. Und also stimmt es nicht ganz, aber im Prinzip stimmt es. So, und was er auch gemacht hat, er hatte gemeinsame Währung. Es galten die gleichen Gewichte und die gleichen Maße. Das war ganz wichtig, weil die Händler in diesem Bereich sicher waren, für ihr Geld bekamen sie die gleiche Ware oder für ihre Ware bekamen sie das gleiche Geld an jeder Ecke dieses Reiches, egal wo sie waren. Es gab eine einheitliche Münze. Das heißt, es war festgelegt, wie viel Edelmetall in einer Münze drin sein müssen. Und diese Prägungen und diese Münzen wurden durch staatliche Kontrollen kontrolliert. Das heißt also, und noch was ganz Wichtiges, hätte ich beinahe vergessen, es gab gemeinsame Gesetze. Ja, und diese
Wie setzt man die durch auf einem riesigen Territorium, wenn man mit Ochsenkarren unterwegs ist?
Ja, das kann ich dir erzählen. Also noch ganz kurz einen Satz davon.
Ja.
Es gab Gesetze, die galten für alle, und es gab Gesetze, die galten eben meinetwegen nur für die Sachsen oder nur für die Burgunder oder sonst irgendwas. Also das waren dann so genau wie heute, dass du hast nationale Gesetzgebung und du hast europäische Gesetzgebung. Das eine darf das andere nicht bekämpfen. Und letzten Endes steht dann das Europäische über den Nationalen, aber man hat sehr viel Spielraum, um also seine Eigenheiten nicht zu verlieren, um einfach auch regionale Besonderheiten auch in Gesetzen zu sehen und einfach den Menschen nicht die Heimat zu nehmen. Das wäre ja unsinnig, genauso wie es unsinnig wäre, das heute zu tun. So. Ja. Und jetzt ist die Frage völlig berechtigt, nur mal so zur Vorstellung von Aachen, das war die der Lieblingssitz von Karl dem Großen, wegen der warmen Quellen. Der hatte am Ende seines Lebens Gicht oder Rheuma. Jedenfalls konnte er nicht mehr so gut reiten und laufen. Deswegen setzte er sich mit seinem Pöpöchen immer sehr gerne in warme Quellen. Mhm. Und die sprudelten in Aachen. Insofern war es da für ihn sehr angenehm. Und wenn er also von Aachen nach Rom etwa wollte, dann musste er im Prinzip 8 Wochen einkalkulieren.
Ja.
So, und jetzt kannst du dir überlegen, das ist natürlich fürs Regieren scheiße.
Ja. Das ist Wahnsinn.
Also, deswegen hat der Mann das ganze Land mit Falzen überzogen. Mhm. Also Falzen, das kann man sich so vorstellen wie so kleine Herrschaftssitze. Ja, da waren kleine Burgen, ehemalige Klöster, was auch immer. Jedenfalls, es wurde dann auch angebaut. Und diese Falzen mussten alles vorhalten, was der König brauchte, um zu regieren. Das heißt, da gab es einen Versammlungsraum, dort gab es Unterbringungsmöglichkeiten für ausländische Delegationen, dort gab es einen Gerichtssaal, dort gab es eine Kirche, in der gebetet werden konnte, dort gab es Bäder und Freizeitvergnügungen für die Entourage, mit der feine Herr durch die Gegend ritt. Mhm. Und das konnten auch durchaus schon mal mehr als 2.000-3.000 Leute sein, die da mit ihm im Gepäck sozusagen losritten. Und das System der Falzen war so aufgebaut, dass man von einer zur anderen Pfalz immer in einem Tagesritt kam. Also ungefähr 30 bis 40 Kilometer auseinander. Und deswegen gibt es mehrere hundert von diesen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja unendlich.
Die über das ganze Land verteilt sind, die kannst du auch heute noch angucken. Also in Nimwegen steht eine, in Aachen steht eine, in Goslar steht eine. Also die sind alle noch, nicht alle, aber sind manche noch erhalten. Und da kann man sich, wenn man sich da reinbegibt und sich das anschaut, kann man sich vorstellen, wie das so gewesen ist. Manche sind natürlich zerstört im Folge der vielen Jahrhunderte oder da sind nur noch Rudimente vorhanden, aber das sind überall Nachbauten sozusagen. In Miniatur kann man sich das dann eben angucken. So, und die Leute, die damals im Karlsreich lebten, die wussten, okay, wenn ich was habe, dann kann ich zu dieser Pfalz gehen und warten oder ich weiß dann, wann der kommt und dann kann ich mein Anliegen vortragen und das wird auch sofort dort entschieden.
Das heißt, der war sein Leben lang unterwegs?
Der saß immer auf dem Pferd, genau. Ja, es gab leider Gottes keine Hauptstadt.
Ja, ja, nein, ich finde das eigentlich recht faszinierend. Also, weil wenn du 100 Pfalzen, also der war ja trotzdem ewig, also der hat ja trotzdem ewig gebraucht, um vom Norden in den Süden zu kommen, wo dann, weiß ich nicht, wie lange der sich dann an einer einzelnen Pfalz aufgehalten hat. Aber wahrscheinlich hat man den pro Pfalz auch nur einmal in seinem Leben gesehen, oder?
Naja, der war schon ein paar Mal da. Also er war vielleicht bei manchen Pfalzen überhaupt nicht, weil er da einfach seine Gesandten geschickt hat. Also er hatte ein sehr ausgeklügeltes System von Königsboten und von Königsgesandten, die also durchs Land ritten und dafür Sorge trugen, dass also Gesetze und Anweisungen, die von ihm kamen, auch durchgeführt wurden und eingehalten wurden. Und insofern gibt es durchaus Berichte, dass das Land tatsächlich sehr organisiert war. Aber eben völlig anders, als wir uns das heute vorstellen. Und um das jetzt mal zusammenzubringen, was das noch mit uns heute zu tun hat, als dann seine Enkel dieses riesige Reich geteilt haben, weil diese fränkische Erbfolge einfach vorsah, dass der Älteste was kriegt und dass die anderen auch irgendwas kriegen müssen, aber man wusste nicht so genau was. Da gab es dann also Prügeleien ohne Ende und letzten Endes ist das alles aufgeteilt worden mit dem Ergebnis, dass das, wo heute die Deutschen leben, Richtung Osten noch ein bisschen größer war, aber im Prinzip rund um den Rhein herum teilte sich das ins Ostfränkische und Westfränkische Reich und der italienische Teil wurde aus vielerlei Gründen, die wir jetzt hier nicht erörtern können, aber sehr gut nachvollziehbar dem Oströmischen Reich dem Ostfränkischen Reich zugeschlagen. Das bedeutete, dass der deutsche König immer auch sich um Italien zu kümmern hatte. Mit dem Ergebnis, dass manch einer dieser Könige und später auch Kaiser die Mehrzeit seiner Regierungszeit gar nicht in Deutschland war, sondern in Italien.
Hätte ich auch nicht anders gemacht. Ist das Wetter besser?
Ist Wetter besser, hat aber eine Konsequenz. Ja, das nämlich, wenn die Katze aus dem Haus ist, die Mäuse auf dem Tisch tanzen.
Das heißt, da waren die Alpen dazwischen. Der konnte nicht mal eben nach Hause, um für Ordnung zu sorgen.
Genau. Und da, weil das so war, haben dann die Territorialmächte, also diejenigen, die Fürsten von Baden oder Karlsruhe oder keine Ahnung waren, immer weiter ihre Macht ausgebaut, weil der König war nicht da. Und deswegen haben die Menschen, die in diesen jeweils sehr kleinen Fürstentümern, Grafschaften, Herzogtümern, Königtümern gelebt haben, eine Identifikation eher mit ihrem lokalen Helden, also mit dem regionalen Fürsten, mit ihrem unmittelbar zugegenden Führungspersonal sozusagen herausgebildet. Mhm. Und aus dieser Herausbildung der Identitäten entwickelt sich irgendwann dieser Föderalismus, den wir heute noch zu beklagen haben, beziehungsweise gut finden, je nach Standpunkt.
Genau.
Im Extremfalle, etwa zu Beginn der Moderne, sagt man ungefähr im Jahr 1500, hat es auf deutschem Territorium 350 eigene Territorien gegeben, eigene Fürstentümer, Grafschaften, Herzogtümer, nahezu Völkerrechtssubjekte. 350, musst du dir mal vorstellen.
Das ist völlig albern.
Ja, das ist völlig albern, sagst du, aber das war halt die Struktur. Währenddessen in Frankreich, also im Westfränkischen Reich, ist in dem Moment, wo das geteilt wurde, sofort die Entscheidung gefallen, die Hauptstadt wird Paris. Mhm. Und zwar genauer gesagt die Ile de la Cité. Auf der Ile de la Cité haben die ersten französischen Könige regiert und von dort aus zentralistisch das Westfränkische Reich regiert. Das Ostfränkische Reich wird föderal, das Westfränkische Reich zentralistisch. So, das waren sozusagen die Folgen, die sich dann entwickelt haben, weil eben irgendwann einmal in diesem Falle 732, um jetzt wieder auf unser Thema zurückzukommen, sich überhaupt die Möglichkeit eröffnet hat, durch den Sieg bei Tours und Poitiers dieses Frankenreich zu stabilisieren, groß werden zu lassen. Und daraus entwickelt sich dann das, was ich eben versucht habe zu skizzieren, also ein Mitteleuropa sehr stark prägender Föderalismus auf der einen und sehr stark prägender Zentralismus auf der anderen Seite, die sich im Übrigen auch über viele Jahrhunderte sehr konträr gegenübergestanden haben. Und wenn man sich dann vorstellt, dass diese beiden ja über viele Jahrhunderte sehr konträr gegeneinander sich entwickelnden Blöcke, Deutschland und Frankreich, diese beiden, dass die dann 1957 die Kernländer der neuen europäischen Gemeinschaft werden, das ist schon in Anbetracht der Geschichte wirklich irre.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 5. November. Da gibt's die passende Ausgabe Eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.